Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
Wie denkt eine Inderin in Deutschland? Oder wie denkt eine Deutsche in Indien? Und was ist, wenn das ein und dieselbe Person ist? Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Unser DDC-Mitglied Poonam Chaudhry ist Designerin, Autorin und Dozentin, in Indien geboren und in Deutschland aufgewachsen. Ihren Abschluss als Diplom-Textildesignerin absolvierte sie an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Mit ihrem Partner Martin Bagil leitet sie das interdisziplinäre Stuttgarter Designbüro Poonam Designers für Produkt- und Textildesign und Interiors. Hier geht es um unser Wellbeing, unser Wohlbefinden. Wie schaffen wir es, in einer Welt der Krisen und Disruption wir selbst zu bleiben oder zu werden? Gesunde Räume für den Menschen im Einklang mit der Natur sind da ein Schlüssel. Und natürlich Texturen, Oberflächen und Textilien. Poonam reist sehr viel und schreibt regelmäßig über Design und Architektur. Sie lehrt an verschiedenen Hochschulen in den Fachrichtungen Design, Architektur und Stadtplanung, zurzeit an der HFG Schwäbisch Gmünd und der Hochschule Darmstadt. Bei all der praktischen und theoretischen Arbeit mit Design lebt sie das Wellbeing selbst sehr konsequent, nämlich mit Yoga. Sie ist auch eine ausgebildete Yoga-Lehrerin. Und das wollen wir nicht vergessen, Poonam ist aktiv als Director für interkulturelles Design im DDC aktiv und als Mitglied im Beirat der Deutsch-Indischen Gesellschaft. Mit ihr spricht mein Kollege Georg-Christoph Bernsch jetzt über Indien und Deutschland, Mumbai und Stuttgart und natürlich über Wellbeing.
Hallo, Poonam.
Hallo, Georg.
Ja, schön, dass du für die Aufnahme extra aus Stuttgart angereist bist. Das ist natürlich ganz toll, weil hier im Wohnzimmerstudio lässt sich dann doch ein bisschen besser reden als über Zoom. Wie geht's dir denn?
Die Fahrt war gut und ich habe hier jetzt mit meinem Mann gut Indisch gegessen. Also insofern geht's mir jetzt wunderbar. Ich bin jetzt gewappnet für die Fragen.
Das ist nochmal eine Werbung für Frankfurt. In Frankfurt kann man sehr gut Indisch essen. Ja, du hast ja in der Form 297 ein Essay über deine deutsch-indische Perspektive und Geschichte und Identität geschrieben. Der Titel des Artikels ist Feuer, das wärmt und verzehrt. Wie kam es denn zu diesem poetischen Titel?
Also zu diesem poetischen Titel haben mir tatsächlich, glaube ich, Anton und Nina dazu verholfen. Also ich hatte den Essay geschrieben und hingeschickt und der Titel kam dann, ich glaube, tatsächlich von denen, ja. Und es hat einfach genau gepasst.
Ja, worum geht's in dem Artikel? Da kommen wir nachher nochmal auf einen Teilaspekt, aber was ist so immer die Grundidee? Dadurch sind wir jetzt auch auf die Idee gekommen, mal zusammen miteinander zu reden, weil das ein wichtiger Punkt auch für uns als DDC natürlich ist.
Also der Hintergrund ist der, dass ich bin ja noch in Indien geboren und in Deutschland aufgewachsen. Und dieses Thema Luxus, das ist mir gleich ins Auge gestochen, als die das ausgeschrieben hatten, weil ich noch genau wusste, dass ich Luxus eben anders empfunden habe und dass ich auch jetzt noch, wenn ich zwischen Deutschland und Indien pendle, Luxus als manchmal als gleich, aber manchmal auch als unterschiedliche Wahrnehmung sehe. Und es hat sich auch geändert. Also seit ich ein Kind war, das habe ich ja so schön reingeschrieben, war für mich die Dusche echt ein absoluter Luxus hier in Deutschland. Und in Indien gab es eben noch nicht durchgängig warmes Wasser. Ja, also die Frage nach dem Luxus, was Luxus ist, also da kann man sich ja auch lange unterhalten, aber das war jetzt erstmal das Erste, wo ich das miteinander vergleichen konnte zwischen Indien und Deutschland.
Wieso ist deine Familie denn überhaupt aus Indien weggegangen und dann warum auch nach Deutschland?
Also eigentlich war es ein Zufall, wenn ich mal ehrlich bin, weil mein Vater war in Indien Professor für Geschichte und Philosophie und hat sich dann irgendwann, wollte ein eigenes Unternehmen aufbauen und hat mehr Chancen in Europa gesehen und wollte eigentlich nach England und ist aber dann in Deutschland hängen geblieben. Ich glaube, ich weiß nicht, er hat es schon teilweise bereut, aber teilweise waren auch wirklich die Chancen richtig toll, weil er in Stuttgart auch mit diesem großen Kaufhaus Breuninger wirklich am Anfang mit Seidenstoffen große Geschäfte gemacht hat. Und das hat sich aber dann mit den Jahren natürlich verändert, weil die Einkäufer selber nach Indien geflogen sind. Aber das war so sein Traum und deswegen ist er hierher gekommen. Meine Mutter war Lehrerin dort und hat dann hier aber meinem Vater dann im Geschäft geholfen. Und so bin ich sozusagen zum Textildesign gekommen.
Zum Textildesign kommen wir später nochmal. Aber der Tourismusclaim Indiens ist ja seit 2002 Incredible India. Und das trifft den Nagel, zumindest in meinen Augen, auf den Kopf, wenn es darum geht, Indien überhaupt zu beschreiben. Es ist und bleibt eigentlich unbeschreiblich. Also ich kenne Indien seit 2007, vor allem durch meine Projekte mit den Goethe-Instituten in Kolkata und Chennai oder mit John Thackeray und dem British Council in Delhi. Aber den Claim kann ich wirklich bestätigen, dieses Unglaubliche. Was ist denn für dich jetzt aus der heutigen Perspektive von hier das Unglaublichste an Indien?
Also ich war ja gerade in Indien mit 22 Studierenden von der Hochschule Darmstadt, die ich da durchgeführt habe und wir auch einen Workshop gemacht haben mit einer indischen Hochschule. Und das Unglaubliche in Indien ist, dass irgendwie manchmal nichts feststeht und man überall handeln muss und man überall aufpassen muss. Wobei Mumbai ist jetzt wenigstens ein bisschen, sage ich mal, gesetzter geworden, weil wenn man in ein Taxi steigt und sagt, hey, Taxometer anmachen, dann machen die das auch. In Delhi kannst du es völlig vergessen. Wenn du nicht aufpasst, dann wirst du echt da rausgenommen. Und dann sind es diese krassen Unterschiede zwischen ganz arm, also das hatten wir dann den Studierenden, hatte ich denen auch gesagt, also du siehst einfach auf der Straße Menschen, die ein Bein haben oder keine Arme haben oder kleine Kinder. Und dann siehst du aber auch, also wie zum Beispiel dieses Haus von diesem reichsten Menschen in Indien, vom Ambani in Mumbai, dieses Hochhaus, was irgendwie wo nur zwei Stockwerke bewohnt sind. Ja, also die krassen Unterschiede sind's, die das Land so besonders machen. Und es ist einfach dieses, was ich finde, auch der Unterschied ist, also ich komme jetzt gerade, das ist gerade 2 Wochen her, diese Gelassenheit, die Inder an den Tag legen. Also das ist schon, das fällt als allererstes auf, wenn man in Deutschland wieder landet, so hinterm Auto, dass die Leute sich aufregen. Und und die sagen einfach so richtig, ja, es ist irgendwie, was passiert mit Indien? In Indien passiert ganz viel, politisch ist ja auch, es ist immer noch irgendwo korrupt. Das liegt alles in Gottes Hand, das wird schon, ja, irgendwie. Was sollen sie auch sonst machen? Also diese Einstellung einfach, ja. Das, was sie ändern können, da gibt's ja auch hier so einen schönen Spruch, das versuchen sie zu ändern, aber was sie nicht ändern können, sagen sie, das läuft.
Das, wenn man jetzt mal direkt auf Mumbai guckt, ich habe mich jetzt auch in Vorbereitung auf das Gespräch mal mit ein paar Zahlen beschäftigt. Also Mumbai hat ja 15 Millionen Einwohner, das ist ja, da passt Berlin 4-mal rein. Selbst London passt mit seinen fast 9 Millionen da fast 2-mal rein. Das ist ganz klar eine von diesen 100-Mile-Cities, die der Dejan Sucic ja mal beschrieben hat. Also diese ganz, ganz großen, eigentlich endlosen Städte. Und das Besondere ist ja, wie du auch schon gesagt hast, das ist die reichste indische Stadt. Und aber auch die 12. reichste Stadt der Welt mit insgesamt 46.000 Millionären und 48 Milliardären in einer Stadt und dieser endlosen Slums auf der anderen Seite. Also was siehst du denn, wenn du da jetzt mit den Augen einer Designerin hinkommst? Was interessiert dich da? Also wo guckst du da jetzt hin? Also jetzt mal, wenn du nach Mumbai gehst, da muss ja unendlich viel auch Design sein.
Also es ist, also mit den Augen einer Designerin, vor allem als Background einer Textildesignerin, sehe ich natürlich Stoffe, also Oberflächen. Dann durch mein Thema mit angrenzend an die Architektur, natürlich die Architektur, wie da gebaut wurde, welche Historie dahinter steckt, diese alte indosaracenische Architektur, die es dort gibt und oder auch diese Art Dekohäuser, ja, die haben wir auch dieses Mal angeschaut, so noch ein bisschen näher. Ja, aber vor allem auch dieses Handicraft, ja. Also Indien macht sich unheimlich oder hat es sich bewahrt, ja, was ich sehr, sehr schade finde in Deutschland. Ja, ich habe die letzten Textildruckereien untergehen sehen und ich finde es so ein Verlust an an Handicraft-Wissen, ja. Mhm. Weil hier gibt es ja auch sehr viel, ja, die auch an die alten italienischen Weber denkt und alles, mhm. aber auch hier, ja. Und das wird in Indien, da gucke ich natürlich schon drauf und ich schaue vor allem in Indien, wie sich Design verändert hat und mhm. Architektur verändert, ja. Also es gibt ja diese alten Ornamente mit ornamentgefüllten Designs und jetzt ist es so, dass wenn man das ja mit, hat der Westen schon dort auch Einzug gehalten. Mhm. Und aber die Inder bewahren sich diese handwerklichen, wie sagt man, Fähigkeiten und diese Ornamente, die sie haben, ja. Und das ist auch ein Teil ihrer Identität, ja.
Das, also bevor wir jetzt zu deiner eigenen Arbeit nochmal kommen, möchte ich einen Punkt, der eigentlich jedem auffällt, der nach Indien kommt oder irgendwas in Indien gehört hat, eben nochmal ganz kurz besprechen, weil diese unglaubliche Umweltzerstörung, die mhm. eben in Indien so typisch ist, also gerade in einer Kultur, die eben in ihrer Religion so einen riesigen Wert auf Wasser legt, man kann in keinen einzigen indischen Fluss im Rheinsteigen schon mal gar nicht, aber sich kaum in dessen Nähe aufhalten. Und das hat ja Amartya Sen und Jean Drees haben ja 2013, das kann man schon sagen, Standardwerk geschrieben, Indien, ein Land und seine Widersprüche, das ist bei Beck erschienen. Und da gibt es ein Zitat, das ich ganz gerne mal kurz mit dir diskutieren möchte. Und zwar schreiben die da, im Zuge der Liberalisierung der Wirtschaft wurden Umweltschutzbestimmungen systematisch abgebaut. Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat umweltzerstörerische Vorhaben hemmungslos den Weg freigemacht und Sanktionen gegen Einzelne, die Umwelt verschmutzen, Unternehmen werden praktisch nie durchgesetzt. Mhm. Das ist natürlich ein verheerendes Signal, also hat sehr viel mit Korruption sicher auch zu tun. Mhm. Hast du auch in deinen geschäftlichen, also abgesehen davon, dass man sich das einfach klar machen muss, also dass wir da eine Politik haben, dieser Neoliberalismus unter Modi hat eben eine ganz große Schattenseite auch. Mhm. Aber was bedeutet das denn für deine Arbeit? Wenn du jetzt mit Handwerkern arbeitest, achtest du da drauf, also wie das hergestellt wird, auch unter ethischen Gesichtspunkten oder Wasser- oder Umweltgesichtspunkten? Ist es möglich, das zu beobachten oder zu kontrollieren oder darauf Einfluss zu nehmen?
Also man kann es kontrollieren. Man muss vor Ort jemanden haben. Das ist total wichtig. Als wir Textilien importiert haben für unsere Firma, haben wir eben geschaut, dass wir verlässliche Partner dort hatten, wo wir wussten, das kommt aus einem Gebiet, wo jetzt keine Kinderarbeit ist oder wo die Stoffe eben also nicht unter zu viel chemischer Behandlung sind und so. Also das war uns wichtig. Mein Vater hat uns ja damals auch noch geholfen. Das war uns schon, ist schon wichtig. Die machen das auch immer mehr. Es ist in Indien auch immer mehr zu beobachten, auch was witzigerweise, Indien ist ein Land, was am Anfang ja eigentlich ganz viel natürliche Kräuter, Gewürze und alles gehabt hat. Und es hat sich alles so verschoben und alles ist chemischer geworden. Und jetzt ist Indien wieder auf dem Weg, dass man, also ich war dort in einem Market, wo eben biologische Gewürze, also ohne Zusatzmittel und alles, das hat absolute Hochkonjunktur in Indien, ja. Also wieder, sage ich mal. Und manchmal stelle ich aber auch fest, das sind Parallelen zu Deutschland. Das war in Deutschland früher genauso, ja. Man hat natürliche, konnte man alles natürlicher bekommen und zwischendurch wird alles im Gewächshaus und dies und jenes. Und jetzt kommen die biologischen Bauern wieder, ja. Also ich denke, manchmal sind es so ähnliche Entwicklungen, witzigerweise, die, also zumindest jetzt, was ich zwischen Deutschland und Indien beobachten kann, ja.
Du bist ja wahrscheinlich mindestens dreisprachig, oder?
Ja, mindestens. Ja.
wie viel sprachig bist du denn? Ich meine, also Deutsch, Englisch und Hindi.
Hindi, ja genau. Ich verstehe Punjabi noch. Das ist ein Dialekt. Den haben meine Eltern immer miteinander gesprochen. Dann gibt's noch eine alte Sprache, die verstehe ich noch so ein bisschen. Multani, das ist da, wo meine, zum Zeitpunkt der Teilung von Indien und Pakistan, weil meine Großeltern ja im heutigen Pakistan noch Ländereien hatten. Und das stirbt aber leider aus, diese Sprache. Aber die Geschwister haben das untereinander gesprochen, also die Familie meiner Mutter. Und ich kann noch ein bisschen Französisch.
Gut. Welche von den Sprachen ist dir denn, sag mal, gilt dir als die schönste? Ich meine, du sprichst ja so ein schwäbisches Deutsch.
Aber weißt du, wie ein schwäbisches Deutsch klingt?
Ich behaupte es einfach mal.
Ich verstehe kein schwäbisches Deutsch.
Du hast einen leichten Akzent.
Ja, Akzent habe ich auf jeden Fall. Ja, ich mein, das also verstehe ich auch.
Ich will dir jetzt auch nicht irgendwie abschlagen. Das könntest du auch sagen, Schwäbisch gefällt mir am besten. Aber nee, ich meine, also was
ich bin im wilden Süden, also insofern.
Nee, gerade unter ästhetischen Gesichtspunkten. Also welche von diesen Sprachen ist denn die schönste? Also man sagt ja, Französisch sei sehr schön, klar, aber Kannst du das sagen?
Also ich finde in der Tat, dass Hindi eine sehr, sehr, sehr schöne Sprache ist und auch eine sehr poetische Sprache ist. Hm. Und das ist, das heißt drum, weil ich mit der aufgewachsen bin, die immer noch spreche fließend. Aber das habe ich diesmal auch wieder festgestellt, dass das schon wirklich, und es ist eine weiche Sprache, ja. Ich finde, Deutsch hat auch etwas, ja. Also wenn man daran denkt, wie Hermann Hesse die Sprache benutzt hat oder manche andere. Also ich bin auch ein totaler Freund. Ich meine, ich mag ja einen Komiker auch, den, wie heißt der überhaupt? Liegt mir jetzt der alte Komiker hier.
Heinz Erhardt oder was?
Heinz Erhardt, genau. Ich bin ja mit sowas irgendwie,
das ist
ja.
Die Made und so.
Ja, aber das ist echt, da sieht man, wie man mit der deutschen Sprache auch jonglieren kann. Ich meine, die deutsche Sprache ist in sich, muss man sagen, eine harte Sprache, ja. Es gibt sehr viele T's. Es gibt, also es ist wirklich so. Und sie ist schwer auszusprechen. Also für Ausländer dieses Ü und Ö und Ä, also da sind meine Eltern schon verzweifelt. Das haben die nicht mehr hingekriegt, ja. Mhm. Ich bin damit aufgewachsen, ist was anderes. Aber ansonsten muss ich sagen, gut, Französisch kann ich jetzt nicht so jetzt in der Tiefe, finde ich auch eine sehr schöne Sprache. Ich kann das eben nur von dem beurteilen. Also Hindi ist schon Englisch auch, aber ich glaube, so hat jede Sprache. Ich finde nur, das Einzige ist, in Deutsch kannst du dich auch wunderbar ausdrücken. Es ist nur so, dass es harte Töne hat, oder wie nennt man das, ja? Also
das kann man ja, gleich nachher vielleicht nochmal unter auch gestalterischen Gesichtspunkten betrachten. Wenn wir jetzt mal die andere Seite nehmen und über Stuttgart redet, du bist ja in Stuttgart, das ist ja nach indischen Maßstäben eine relativ kleine Stadt, allerdings mit einer unglaublichen Wirtschaftspower, weil die Bruttowertschöpfung pro Einwohner liegt bei 50.000 Euro, also deutlich über dem Bundesdurchschnitt, und Indien hat durchschnittlich 2.000 Euro, also das ist 5% ungefähr von Stuttgart, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Aber abgesehen von dem Einkommensunterschied oder den Wohlstandsunterschied. Was ist dir denn an Stuttgart jetzt auch so wertvoll, oder wie vergleichst du das eben auch mit Mumbai? Also ich meine, das sind zwei ganz unterschiedliche Welten, klar, aber dennoch kann man sie vergleichen.
Ja, man kann natürlich auch in Indien auch schon, also ich komme ja aus Delhi, ja, also das ist ja auch so ein bisschen Konkurrenz, wie hier Bayern und Baden-Württemberg, so ist Delhi und Mumbai, also das heißt, die in Mumbai, die erkennen mich schon als jemand, der von Delhi ist, worüber ich ganz erstaunt bin, aber da kommt der Akzent wieder ins Spiel, wo du sagst, okay, ich bin im Süden aufgewachsen, das ist ja auch in Ordnung. Ich habe es jetzt auch extrem natürlich gemerkt, also in Delhi auch habe ich zum Schluss Husten gehabt wegen der Umweltverschmutzung. Ja. Das ist ein Riesenproblem einfach in, also vor allem in Delhi. In Mumbai geht es noch durch das Meer, ja, also es ist ein bisschen besser. Aber in Delhi ist es wirklich ein Problem. Und da muss ich ehrlich sagen, also zum Durchatmen ist es natürlich schon schön, in Stuttgart zu sein. Und außerdem finde ich die Lage von Stuttgart natürlich toll, muss ich sagen. Also wir sind ganz schnell da unten in Italien und wir sind ganz schnell in Frankreich. Und es ist überschaubar, ja. Also man ist in 20 Minuten, 25 Minuten am Flughafen, während in Berlin brauchst du ja auch zum Flughafen, glaube ich, mindestens 1,5 Stunden, ja. Also die Großstädte, für die ich ja eigentlich so schwärme, die ich auch toll finde, ja. Und ich muss aber auch wirklich dazu sagen, Mumbai ist eine richtig coole Stadt. Also kann ich jedem nur nahelegen, dahin zu gehen. Das ist so wirklich, also diese Stadt, die aus 7 Inseln entstanden ist und eben auch durch, dass die Portugiesen dort waren und die Briten dort waren. Aber trotzdem, dieser Schmelztiegel in Mumbai, das ist schon irre. Also was sich da alles vermischt, ja, also das finde ich schon klasse.
Du hast ja noch ein besonderes Talent, Ausbildung, Begabung, nämlich bist auch im Yoga sehr aktiv. Also wenn jetzt wirklich mitten in Indien wieder in der indischen Kultur oder auch in der sehr alten, kommt ja aus der vedischen Kultur, sogar aus den Urkulturen. Was bedeutet dir denn Yoga?
Also Yoga bedeutet mir sehr, sehr viel. Also ich habe meine erste Ausbildung habe ich ja als indische Tempeltänzerin gemacht. Und habe da auch den Abschluss hier gemacht und habe dann immer überlegt, was kann ich machen, weil Tanzen geht irgendwann nicht mehr, also neben dem, dass ich eben Designerin bin. Und irgendwann, also ich denke mal, so geht's uns allen, je älter wir werden, desto mehr müssen wir uns überlegen, was wollen wir eigentlich, wie halten wir uns fit. Und es war eigentlich das Offensichtlichste, ja, das Yoga zu machen. Und das Yoga mit seinem mit den drei Punkten dieser Meditation, dem Atmen und diesen Asanas, den Körperübungen, das ist etwas, wo ich merke, dass man sich schon ganz viel früher damit beschäftigt hat, wie der Mensch eigentlich so seinen Lebensweg schaffen kann. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes, muss man wirklich sagen. Also das fängt an mit jedem Morgen aufstehen und jeden Morgen gut zu beginnen. Und wie ist es, wie geht man mit Krisen um? Ja, wie wird man resilienter? Wie hält man sich selber fit? Und es ist tatsächlich was, es ist tatsächlich so. Also Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Also mhm. bei mir kommt jetzt, was ich sehr schön finde, durch die Designerin kommt halt Raum noch dazu. Also
ist das für dich so eine auf dich bezogene Tätigkeit oder machst du auch mit anderen Yogas zusammen?
Also im Moment ist es so, dass ich angefangen habe zu unterrichten. Ah. Ich habe ja diese Ausbildung jetzt letztes Jahr abgeschlossen und habe aber vorher auch schon viele Jahre Yoga gemacht. Aber jetzt habe ich sozusagen das Zertifikat, was mir sehr wichtig war. Das unterrichte ich jetzt und ich nehme aber selber noch Unterricht. Ich war jetzt in Indien, war ich auch in einem Yoga-Zentrum. Also da muss man sich immer weiterbilden. Das ist wie bei uns Designern. Also das hört nie auf.
Das ist ja also für uns sehr interessant aus der Sicht des Designs, also wo das Handwerk, also vorhin ja auch schon erwähnt hast, eigentlich eine viel größere Rolle spielen sollte, als wir es momentan sozusagen zulassen. Mhm. Auch der Umgang mit den Händen, das Arbeiten, das Entwerfen mit den Händen. Und du hast ja jetzt einerseits eine Ausbildung als Tempeltänzerin, du hast eine Yoga-Ausbildung und bist selbst auch Yoga-Lehrerin. Also das Physische im Umgang mit den Dingen spielt ja wahrscheinlich auch eine sehr große Rolle für dich.
Auf jeden Fall. Irgendwie verschmilzt es natürlich auch, weil als Textildesignerin habe ich Weben und Drucken gelernt. Und ich finde auch, dass wir in einer Zeit leben, also ich frage mich auch, in welche Zeit wir gehen mit diesen, dass wir einfach das Handwerk hier so ein bisschen abschaffen, ja, und nur noch Maschinen arbeiten sollen, denn wir brauchen die Verbindung zum Handwerk. Und dieses Buch von Richard Sennett, ja, dieses, wie heißt es, Handicraft, hatte ich auch aufgeschrieben. Mhm. Also das beschreibt er ja auch schon, das ist schon ein älteres Buch, ja. Mhm. Aber auch andere haben schon darüber geschrieben. Ja, also hallo, wir brauchen die Verbindung mit unseren Händen. Ja, das sind unsere Sinne, wir arbeiten.
Also ich weiß, in meiner Grundschulzeit gab es noch Werkunterricht, da wurde man abgeschafft. Also, nicht mal, also gar keinen Unterricht mehr in der Schule in irgendeiner Richtung von handwerklichen Fähigkeiten oder Tätigkeiten geht. Also das ist ein Riesenthema. Aber was ist denn das Handwerk, also das wirklich Handwerkliche bei deinem Entwerfen? Also du hast natürlich die Farbauswahl, der Umgang mit Stoffen, du hast auch Weben und Drucken, kannst du auch? Also wie gehst du denn mit dem Material um? Also wenn du das wirklich in die Hand nimmst?
Also Weben und Drucken ist ja schon länger her und ich muss auch sagen, also zwischendurch war ja auch Textildesign völlig am Boden. Das heißt, wir haben dann Produktdesign gemacht, aber da ist es so, dass ich eben viel zeichne. Immer wieder skribble und schreibe, also immer alles mir aufschreibe. Also ich finde, das ist ja auch so etwas, was den Kopf animiert, wenn man, also dieses von Hand schreiben, Notizen machen, wenn man irgendwo ist oder wenn man von einer Reise zurückkommt, das verbindet ja auch. Ja, und also ich denke eben wirklich, so wie das wirklich sagt, das Handwerk mit den Händen arbeiten, ja, das ist so. Das ist absolut essentiell für uns, ja. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich muss ja auch mittlerweile viel am Rechner machen, aber ich fange erstmal an mit Zeichnungen, mit Ideen, mit Aufschreiben. Farben habe ich zum Beispiel noch selber mischen gelernt. Wenn ich irgendwo unterrichte, dann versuche ich den Studierenden zu sagen, nicht nur Pantone-Farben rauspicken, sondern auch mal selber probieren, ein bisschen Gouache-Farben nehmen und einfach mal gucken, wo schmeiße ich mehr Blau rein, wie verändert sich die Farbe? Das, ich weiß nicht, man müsste mal so ein Experiment starten, ja, und denen sagen, die eine Gruppe arbeitet mit Computer und die andere, die mischt mal selber Farben, ja. Also das macht unheimlich viel aus. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die Farben, die es hier gibt, ja, die sind oft hier Neonfarben, haben so einen Neon-Touch oder sie haben viel Grau in sich. Hm. Wenn du die Farben in Indien anschaust, dann sehen die reiner aus. Reiner, also in sich. Wenn man von den Basics ausgeht.
Ich habe in Ahmedabad, einen Freund von mir in Ahmedabad, Uman Hute Singh, der aus einer mittelalter stammenden Textilproduzentenfamilie kommt, die haben sogar einen eigenen Tempel, die Familie, also es ist wirklich ein steinreich. Der hat mir, als ich dort war, eben auch so wirklich handgedruckte, mit Naturfarben gedruckte Stoffe geschenkt, die eine Qualität haben, die ich in der Form nie wieder gesehen habe. Also nicht mal jetzt irgendwie in Ausstellungen oder so, nach sehr alten Verfahren und eben wirklich für diese Hitze auch gemacht sind. Also du trägst so einen Stoff im Sommer und du spürst keine Hitze. Also was mit keinem anderen Stoff möglich ist. Was ist denn eigentlich das Geheimnis dieser, ist vor allem leichten, ganz leichten indischen Stoffe?
Das ist das, was eigentlich der Mahatma Gandhi sozusagen gefördert hat, das Khadi, also Baumwolle. Baumwolle, wirklich 100% Baumwolle. Und das ist das Einzige, was gegen die Hitze hilft. Mhm. Also das, und hier findet man oft gemischte Stoffe, ja, also Baumwolle mit Polyester. Oft muss man ja mal gucken, also wenn ihr mal auf die Etiketten schaut, ja, sind mindestens 3 verschiedene Fasern drin in einem Kleidungsstück, ja. Was man ja heute auch sagt, davon sollten wir eigentlich wegkommen, weil nachher kann man die nämlich nicht mehr trennen. Ja. Okay. Aber das Beste, was man dort tragen kann, ist einfach luftige Baumwolle. Das ist einfach super gute Baumwolle.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt auch, das Material, die Materialreinheit, das ist ein Thema, genau, das wir hier schon häufig besprochen haben. Also auch das Entflechten oder Entkoppeln oder also Demontieren, also für das Upcycling oder mindestens für das Recycling. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenthema, was du jetzt nochmal hier stark machst, also in Bezug auf Baumwolle. Das, der übrigens die Hood Hissings und die Sarabhais, also da in Ahmedabad, das waren auch die Familien, die die Gandhi eben dieses Gelände für den Ashram zur Verfügung gestellt
genau.
haben.
Genau, ja, da steht der Ashram von Gandhi, habe ich genau, auch schon gesehen.
Genau, das ist
praktisch
ein privates Grundstück, gesagt, irgendwie kannst du haben, weil sie eben, weil der eben aus derselben Oberschicht stammte, aus der auch diese Familien kommen, weil dann Indien ja wirklich auch sehr segensreich in die Unabhängigkeit geführt hat. Mhm. Aber das, wenn wir jetzt mal auf deine Firma, ich meine, du bist ja, nochmal ganz kurz zurück zum Handwerk, weil du hast gesagt, dein Vater war Geschichtsprofessor und du hast dir das wahrscheinlich dann doch alles letztlich selbst beibringen müssen, weil das ist ja ein eher akademischer Hintergrund, kein handwerklicher oder künstlerischer Hintergrund in der Familie.
Du meinst, er hat wegen Textilien, ach so.
Also er war ja Geschichtsprofessor, dann hat er irgendwie mit Stoffen gehandelt, ja. Aber du hast dann eben deutlich über den Stoffhandel hinaus, bist du ja viel tiefer in das Thema eingestiegen. Wo kam denn dieses Motiv her?
Für die Textilien, meinst du?
Für
mich? Also mein Vater ist schon tief eingestiegen in diese Seidenstoffe und alles. Also das weiß ich noch, der hat das, und er hat mir zum Beispiel auch gesagt, also Punam, ägyptische Baumwolle, das war zu dem Zeitpunkt die beste Baumwolle, die es gab, ja. Er hat sich auch eingearbeitet und bei mir war es so, ich glaube, ich habe das jetzt vermischt, ja. Ich finde es toll, tiefer in die Materie einzusteigen, auch akademisch, aber ich bin halt auch sehr praktisch waren. Also ich finde, das gehört zusammen, Theorie und Praxis. Ich bin also keine Akademikerin, die nur irgendwie in der Forschung oder Theorie das machen will, sondern für mich ist es so, dass alles, was von Hand entsteht, das ist total wichtig. Also, und dann muss man wissen, ich habe zum Beispiel jetzt, ist mir aufgefallen in Indien, da habe ich das wiederentdeckt sozusagen, das E-Cut. Es ist eine wunderbare Form. Also da werden die einzelnen Fasern abgeklemmt und da entstehen ja dann kleine, anders in, kann man entweder in der Kette machen oder im Schuss machen und dann kann man so kleine, sagt man kleine, wie so eine Art Flecke entstehen oder Motive entstehen, ja, so wie man das abbindet. Und das finde ich, und die Cousine von mir, die macht jetzt auch so, die macht auch jetzt Mode mit diesen biologischen E-Cut-Stoffen. Und das finde ich total, also das sind alte Handwerkstechniken, wo ich denke, und das meine ich eben damit, die muss man sich bewahren, ja. Also so wie hier auch oder in der Schweiz auch, ja. Bestimmte Techniken, die verwendet werden, dass die nicht verloren gehen. Das ist das, was ich eigentlich wirklich sehr schade finde. Und in Indien finde ich das. Deswegen, wenn ich in Indien bin, da geht mir einfach das Herz auf, ja. Weil da gehst du auf den Markt und das, was du gerade beschreibst, du findest handgewebte Schals, du findest die aus Seide, du findest die aus Baumwolle, du findest die aus Wolle. Wir haben ja auch immer wieder in unserem Unternehmen, bringe ich immer wieder Wollschals mit für Freunde. Weil das ist reine Wolle und da ist keine Beimischung dabei.
Du bist ja, bist aber wie dein Vater eben auch Unternehmerin geworden. Ich meine, du bist ja Designerin, du hast ja diesen ganzen Ausbildungshintergrund. Und dein Unternehmen, also dieses Punam Design, dem geht's, wenn ich das richtig verstanden habe, um Wellbeing.
Ja, wobei, sage ich mal, bei mir war der Wandel von Designerin zu Unternehmerin und von Unternehmerin zurück wieder ins Designbüro, ja, weil wir irgendwo. Okay. Der Unternehmen heißt ja auch, du handelst, ja. Wir haben ja mal gehandelt, aber das haben wir abgestellt sozusagen, ja, weil da brauchst du sofort irgendwie Platz und Lager und das sind wir alles durchgegangen.
Also hier unten im Haus war übrigens über Jahrzehnte ein Stofflager im Untergeschoss und im Unteruntergeschoss und auf dem Hof. Also da war eine Familie, die hatten gar einen Stoffhändler. Also von daher bist du
so. Da haben wir ja was gemeinsam.
Also ich habe damit nichts zu tun, aber hier in dem Haus gibt es eben da auch so einen Geist irgendwie dieses Stoffhandels.
Ja.
In Frankfurt war das ja früher eines der ganz großen Themen.
Ja, absolut. Ja,
also das sieht man an der Mainkai-Mauer noch diese Maßeinheit aus dem 18. Jahrhundert, die da in Stein eingeschlagen ist.
Ja. Und Firmen wie Zimmer und Rode sitzen hier in der Nähe und so. Also ich habe ja damals alle Textilverlage so abgeklappert. Was hast du mich jetzt gefragt? Habe ich das vergessen?
Nicht wegen der Unternehmerin.
Warum ich das mache oder was war?
Ja, das war dieses Wellbeing. Also ich habe das, wenn ich das richtig verstanden habe, das scheint so der Kern dieses ganzen Unternehmens zu sein. Also was meinst du denn mit Wellbeing?
Also mit Wellbeing ist im Englischen ist, wenn man das ins Deutsche übersetzt, kommt Wohlbefinden raus. Ja. Ich weiß nicht, man kann ja nicht alle Wörter irgendwie so eins zu eins übersetzen aus dem Englischen, aber worum es am Ende geht, ich stelle es auch ein bisschen gleich mit Harmonie, weil wenn Harmonie herrscht und da kommt dieses Body, Mind, Soul and Space zusammen für mich. Ja. Wenn der Raum nicht stimmt, dann fühlt sich der Mensch nicht wohl. Wenn die Farben nicht stimmen, fühlt sich der Mensch auch nicht wohl. Ja. Also ich meine, jeder von uns schafft sich seine Umwelt, seinen Raum so, dass er sagt, da fühle ich mich wohl oder in dem Raum kann ich arbeiten, in dem Raum habe ich Ruhe. Ich habe eine Bibliothek aufgebaut, in der kann man meditieren und man kann lesen und so. Also das ist dieses letztendlich, also finden wir, geht es eigentlich nur noch ums Wellbeing vom Menschen, weil wie schaffen wir es in dieser turbulenten Welt, wo der technische Fortschritt uns eigentlich überholt hat jetzt im Prinzip. Mhm. Ja, also ich habe jetzt auch in der Zeit gelesen, eigentlich Forscher und Unternehmer plädieren dafür, dass das KI mal kurz gestoppt wird, weil wir nicht mehr hinterherkommen mit den Regeln, mit allem. Ja. Und das geht's einfach. Und gut, jetzt sage ich mal, ich bin in dem Alter, wo ich denke, also nee, es geht um nichts anderes mehr. Es geht einfach um nichts anderes mehr. Wie kann ich am besten arbeiten? Was will ich überhaupt noch tun? Das ist auch mit der Grund, warum ich Yoga jetzt nochmal verstärkt habe, ja. Und das passt einfach so zusammen. Und am Ende ist die Idee, einfach Räume zu schaffen, ob das jetzt in Büroräumen ist, wo man, also das machen zum Beispiel die Inder schon längst. In indischen Unternehmen gibt's immer einen leeren Raum. Und in diesem leeren Raum kann jemand kommen und Yoga-Unterricht geben. Keine Besprechungsräume, leere Räume, die einfach schön hergerichtet sind, damit da irgendwas gemacht werden kann, ja. Also könnte sein, dass es hier in den nächsten Jahren auch so aufpoppt, so Yoga ist ja schon ganz schön verbreitet mittlerweile. Aber wie wohltuend ist das denn, wenn wo ich denke, das sind aber auch Momente, wo man dann überlegen kann, Mensch, jetzt sind so ein paar im Homeoffice vom Unternehmen, wie holt man die zurück? Weil am Ende des Tages sind wir soziale Wesen. Irgendwo müssen wir zusammensitzen und miteinander reden. Und das geht nicht nur online.
Da komme ich auch im Grunde, bevor wir jetzt auch schon bald zum Ende des Gesprächs kommen, zum Thema, das mir in Bezug auf dich sehr wichtig erscheint. Du bist ja gesellschaftlich sehr aktiv. Also du bist ja im DDC, bist beim Women of DDC, machst das in Learn and Burn Veranstaltungen mit. Du veranstaltest und kuratierst aber auch die Creative Days Stuttgart. Das ist ja eine Art Plattform, Treffen. Also was sind denn die Creative Days Stuttgart und was ist auch die Zielsetzung von deinem gesellschaftlichen Handeln, das noch über dein unternehmerisches Handeln ja deutlich hinausgeht?
Also die Creative Stuttgart sind aus der Idee entstanden, dass ich und mein Mann ist ja Deutscher, aber vor allem ich überlegt habe, wie kriege ich eine Nähe und mehr Wissen über Indien hierher nach Deutschland. Ja. Und die Idee ist daraus entstanden, weil Mumbai das ist Städtepartnerschaft, es gibt die Städtepartnerschaft Stuttgart-Mumbai. Ah, okay. Ja. Und da haben wir angefangen und haben wir das Konzept aufgestellt, dass wir immer einen Designer, Architekten aus Mumbai einladen und dem einen Lokalen gegenüberstellen. So. Und damit haben wir einen Austausch, wo man sagen kann, Leute, es geht insgesamt um die Zukunft der Städte. Du kannst alles nehmen. Deswegen ist es auch so, dieses Creative Days ist Design, Arts, Architecture and Urbanism, ja. Weil wir einfach an diese interdisziplinäre Herangehensweise glauben. Tun nicht alle Architekten, aber wir Designer schon. Also wir jetzt. um da zusammenzukommen und zu überlegen, wie können wir den Raum in der Stadt einfach verbessern. Und mit dieser Plattform ist es so, dass wir, wenn die aus Indien kommen, dann natürlich mitbekommen, was passiert gerade in Indien, ja? Mit welchem Material wird gebaut? Mit was kämpfen die dort in Indien? Und die wiederum kommen hier nach Deutschland und sehen, ah, ihr habt zum Beispiel Kreisverkehr. Warum funktioniert es denn eigentlich bei uns in Indien? Warum wird es bei uns nicht gemacht? Also, man fängt an, darüber nachzudenken, über die Grenzen hinaus, sich Ideen zu holen. Und das war so die Idee bei dem Ganzen. Also, und dann sitzen wir in Stuttgart. In Stuttgart gibt's ganz viele Design- und Architekturbüros. Die gehen wir auch dann bei diesem Open Atelier auch besuchen. Wäre ich in einem Satz zusammengefasst. Also die Creative Days sind diese Plattform, die bestehen aus einem Symposium. Das ist eben der Vortragsabend, wo dann auch junge Talente ihre Visionen für die Stadt präsentieren. Und es gibt dieses Open Atelier, da gehen wir immer ein Studio besuchen, ein Architekturbüro oder Designbüro in Stuttgart. Und dann kommen wir noch zu einem Salon zusammen. Und dieses Jahr wird wahrscheinlich passend dazu ein Yoga-Workshop dazukommen. Und das ist so das Format von diesen Creative Days.
Da würde sich auch anbieten, dass du sowas eben auch nach Mumbai trägst, oder?
Das würde sich anbieten. Wir sind auch schon in Verhandlungen, wie das klappen könnte. Das muss man mal sehen. Es ist am Ende des Tages, es ist immer eine Frage der Förderung.
Klar, das ist als Geschäftsführer natürlich klarer als manche andere.
Gut. Das ja, kennen wir ja alle, ne? Auch vom Deutschen Designer Club.
Ja, wir kennen es auch nicht anders. Ja. Gut, aber ich habe jetzt, wie gesagt, unsere Abschlussfrage, die jetzt gar nicht so knapp beantworten muss, aber dieses Was ist gut? Also wir haben das ja von vielen Seiten schon betrachtet im Laufe der vielen Sendungen, die wir gemacht haben. Also was ist für dich jetzt gut? Also wenn du sagst, du stehst morgens auf und sagst, das ist gut oder was ist gut?
Also gut ist auf jeden Fall, dass ich im kreativen Bereich bin. Das kann man manchmal wahnsinnig machen. Man schlittert da rum, das kennen wir ja alle. Aber ich muss sagen, ich bin ganz dankbar, dass ich so einen kreativen Beruf habe, wo es immer wieder neue Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, da sind wir Designer einfach auch gefordert. Denn was wir entwerfen, ja, das prägt die Gesellschaft. Also das dürfen wir einfach nicht vergessen. Ja, das heißt, wenn wir mit einem, und dann muss ich einfach sagen, das, was auch bei uns eben auf der Seite steht, das ist zwar, man könnte sagen überflüssig, aber das ist nicht überflüssig. Der Mensch steht im Mittelpunkt, ja. Nicht die Architektur, nicht die Hülle, nicht das Ding, sondern was braucht am Ende der Mensch, um zu leben, ja. Und manchmal ist es gar nicht so viel, ja. Und insofern denke ich einfach auch, und in dem Sinne muss ich auch sagen, wir, die im Deutschen Designer Club sind, zu überlegen, diese Frage auch zu stellen, das finde ich einfach richtig toll. Was ist gut? Ja. Und jetzt kann man das aber weiter ausführen. Da könnten wir uns auch stundenlang unterhalten. Was ist gut für mich? Was ist gut für meine Umwelt? Wie kann ich guten Einfluss auf irgendjemanden nehmen? Eigentlich kann man das nur direkt um sich. Aber man kann darüber hinaus, finde ich, auch Dinge anstoßen. Und ich glaube, das ist unser Geschenk, auch wenn wir so manchmal unterbezahlt werden und wenn ich von Architekten höre, dass die immer noch Wettbewerbe machen, die nicht bezahlt werden, ja. Also es ist schon krass, was wir da irgendwie, ja, während krasses Beispiel, ein Anwalt mit 200 Euro die Stunde mindestens anfängt, ja, ist es bei uns immer so, heißt es doch so schön, naja, dann kommt der nächste Auftrag oder das macht euch doch Spaß und so. Und ich glaube, aber am Ende muss ich sagen, was gut wäre, ja, tatsächlich, wäre eine Lobby für uns Designer. Die fehlt uns noch.
Das ist genau das, was wir hier machen.
Das ist eben deswegen.
Wir bauen hier an der Lobby.
So ist es.
Wir haben ja jetzt, ich meine, das ist auch einer, der jemand, der ein paar Mal an Dedicast gehört hat, merkt ja, dass es hier geht ja nicht nur um Designerinnen und Designer, sondern auch um Unternehmerinnen, Unternehmer und auch um Politik und Forschung. Und genau das ist eben, was also Rainer Gerisch und ich uns ja von Anfang an gesagt haben. Wir wollen diese Mini-Designblase von innen perforieren, dass da Luft und Licht reinkommt, weil Design kann, wie du sagst, unendlich viel beitragen. Mhm. Aber wir werden, das kann man gar nicht oft genug sagen, vollkommen unterbezahlt. Ja. Und das ist ein Skandal. Ich meine, das ist auch einer der Gründe, warum der Deutsche Designtag so wichtig ist, weil der eben ein bisschen an der Politik zumindest dran ist und der Dara Separi, also unser DDC-Mitglied ist ja jetzt eben auch anstelle von Rolf Mehnert in den Vorstand dort gegangen, sodass wir da auch weiter dran arbeiten. Das ist ein Riesending, finde ich ja auch in der Sendung gerade mal ziemlich wichtig. Also wenn du aus einem unternehmerischen Hintergrund heraus das auch nochmal sagst, wir müssen daran arbeiten, das kann so nicht weitergehen, dass Designerinnen und Designer mit Stundensätzen von 40 Euro oder so da rumlaufen teilweise, während jeder Installateur vollkommen zu Recht eben mit 80 Euro rechnet.
Genau.
Also das sind verheerende, skandalöse Zustände, die kaum thematisiert werden, weil wir keine Lobby haben. Also das würde ich jetzt hier einfach nur mal ganz kurz irgendwie so sozusagen als Abschluss Mitteilung reingeben.
Deshalb müssen wir Designer im Endeffekt, und das will manchmal jemand nicht wahrhaben oder manche möchten es nicht wahrhaben, letztendlich ist es so, dass wir alle Designer, Architekten, wir müssen wie Unternehmer agieren.
Yes, damit sind wir hier auf einem sehr, sehr guten Statement angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Ich danke auch sehr für die Einladung. Es war ein Vergnügen, hier zu reden.
Mir war es ein Fest. Also vielen Dank, auch dass du deine ganzen Eindrücke aus Indien mitgebracht hast. Und ja, also so machen wir weiter.
Sehr schön. Vielen Dank euch beiden.
Das war Poonam Chaudhry im Gespräch mit Georg. Was Gestaltung für unser Wohlbefinden tun kann, ist erstaunlich. Die Interkulturalität, die Poonam lebt und vorlebt, ist auch ein Teil des DDC. Und wir sind daher sehr froh, dass sie unsere Arbeit um die deutsch-indische Perspektive bereichert. Nächste Woche treffen wir Marlene Bruch, die einfach die Nase voll hatte von den Pizzaschachteln, die jeden Mülleimer verstopfen. Mit Bitcycle hat sie ein Startup gegründet, der das Problem konsequent löst. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute. Eure DT Carsten Redaktion.